Ja, ihr Lieben, das ist schon ganz schön tragisch, wenn Gottes Wort unter dem Schutt, das war ja wohl, wenn ich richtig verstanden habe, in der Geschichte, die wir gehört haben, sowas wie Bauschutt, nicht? Das muss ja nicht so schön ausgesehen haben im Tempel. Also hier ist es immer so schön sauber und ordentlich. Ich freue mich drüber. Vielen Dank übrigens allen, die dafür sorgen, dass es so ist. Im Tempel sah das da zu der Zeit ganz anders aus. Dann räumten sie da auf und fanden dann tatsächlich unter dem ganzen Schutt Gottes Wort. Als ich das eben so hörte, dachte ich, wie viel Schutt gibt es auch in den Köpfen des Volkes Gottes? Da redet man von Heiligen und Marienverehrung und was gibt es da alles, nicht? Und Gottes heiliges Wort, das ist oft ganz unten drunter und gar nicht mehr rauszuerkennen. Ich bin so dankbar, dass wir es wenigstens gedruckt haben, dass wir es wenigstens lesen können und dass wir drin forschen können und diesen ganzen, das ganze Unnütze weg damit. Ich hatte das Vorrecht bei Helmut Kittel zu studieren, ein bekannter Theologieprofessor, er sagte uns, meine Damen und Herren, wenn Sie Ihren letzten Glauben verlieren wollen, gehen Sie hin und studieren Theologie. Das war ein hartes Wort, aber ich habe dann im Verlauf der Jahre gemerkt, wie recht der Mann hatte. Was man da alles glauben soll. Und so froh, dass wir Gottes Wort nicht unter dem Schutt verbergen müssen, sondern dass es klar und deutlich verkündigt wird. Ich lese Gottes Wort, ja, Gottes Wort, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 9. Betet ihr nun also, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass wir beten dürfen, unser Vater in den Himmeln. Wir danken dir, dass wir freien Zugang haben. Die Tür ist offen, wir können kommen. Wir sind eingeladen und aufgefordert. Das wollen wir heute Morgen tun. Und ich bitte, rede du selbst zu uns. Wir denken gleichzeitig an viele Tausende von Stellen, Hunderttausende auf der Welt, wo heute Morgen dieses kostbare Wort verkündigt wird. Wir denken an unsere Geschwister in Äthiopien, von denen wir eine kleine Anzahl ja auch kennen dürfen, indirekt. Wir denken an unsere Schwester Auke in Südafrika. Wir denken an all die vielen Stellen, auch hier in Ostfriesland, auch hier in der Stadt Leer, wo heute Morgen das wunderbare Wort Gottes verkündigt wird. Danke, dass wir es noch haben dürfen. Amen. Und ganz besonders erstaunlich für uns vielleicht, aber für die Hörer damals war das, was der Herr Jesus hier sagt. Betet ihr nun also? Er sprach ja seine Jünger an. Und wie sollen sie beten? Unser Vater in den Himmeln. Unser Vater. Geschwister, das ist eine Offenbarung. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern seinen Vater gezeigt. Er sagt, ich habe ihn euch kundgemacht, dass ihr ihn kennt, dass ihr wisst, ihr habt einen Vater. Gott ist unser Vater. So viele Menschen, zunehmend viele Menschen, junge Menschen, alte Menschen, die ohne Vater aufgewachsen sind, die eigentlich gar nicht gelernt haben, wissen, was es bedeutet, einen Vater zu haben. Meine liebe Frau Elfriede hat ihren Vater verloren, als er in Stalingrad gefallen ist. Da war sie ein ganz kleines Kind, sie hat ihn nie gekannt. Sie hat nie erfahren, was es heißt, einen Vater zu haben. Und wie viele sind es, die keinen Vater kennen, nicht wissen, was es bedeutet, Vater sagen zu dürfen. Und viele von denen, die einen Vater haben, haben einen schlechten Vater. Ein Vater, an den sie vielleicht am liebsten überhaupt gar nicht erinnert werden. Auch das gibt es. Und das ist tragisch. Und deswegen bedeutet es für den einen und den anderen auch vielleicht gar nicht so viel, dass wir das Vorrecht haben, Vater zu sagen. Vater. Und doch, meine Brüder und Schwestern, Gott ist unser Vater. Vielleicht ist dir das, wie gesagt, fremd und unbedeutend, aber du hast einen Vater. Und das ist nicht so ein Vater, wie ich leider oft Vater gewesen bin. Ja, ja, nicht? Ich habe keine Zeit für dich, ich bin beschäftigt. Ich habe nicht oftmals nicht die Herzensnöte meiner Kinder gesehen, war vielmehr mit allem Möglichen beschäftigt. Schlechter Vater. Aber Gott ist ein guter Vater. Gott ist die Liebe in Person. Und Gott liebt jeden Einzelnen, jedes einzelne seiner Kinder, die ja aus Gott geboren sind. Wir sind ja nicht nur so Kinder dem Titel nach, sondern wir sind in Wirklichkeit Gottes Kinder. Das ist nicht gewaltig. Ich möchte gerne, dass wir diesen Vaternamen groß halten. Ich habe jahrelang, jahrzehntelang damit zu tun gehabt. Gebetet zum Herrn Jesus. Wir dürfen zu Jesus beten. Gibt es in der Bibel Beispiele für Gebete zum Herrn Jesus? Ja. Der Stephanus, als er gesteinigt wird, sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und das letzte Gebet der Bibel heißt, Herr Jesus, komm. Aber das sind schon die beiden Beispiele, die es gibt. Sonst wird immer der Vater angesprochen. Herr Jesus sagt einmal, ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Er selbst, der Vater, hat euch lieb. Lass uns vergessen, was wir für Assoziationen mit dem Begriff Vater haben. Was wir für Erfahrungen haben mit Vater. Oder fehlende Erfahrungen. Lass uns das alles vergessen und lass uns Gott in Gott, unseren Vater, sehen. Ich finde es so schade, dass einerseits diese Beziehung zum Vater, diese Liebe zum Vater, dieses Hingezogensein zum Vater, zu Gott, unserem Vater, oftmals so blass ist bei uns. Und andererseits, dass es oft eine Floskel ist, eine tote Form, ich sage Vater unser, und mein Herz bewegt sich gar nicht, es klopft da gar nichts, es brennt da gar nichts in mir. Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, mein Vater, dein Vater. Weil ihr aber Söhne seid, heißt es in Galater 4, Vers 6, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater, Vater. Ja, ruf Vater. Ich habe mal eine Geschichte erlebt, eine Situation erlebt, ein kleines Kind, Das war in großer Gefahr. Es war, sah eine Gefahr auf sie zukommen. Da schrie es, Mama. Ja, schön, nicht? Da war eine Person, und die fiel ihr ein. Mama kann mir helfen. Vater kann mir helfen. Mein Vater im Himmel. Die da rufen, Vater, Vater. Ist ein kurzes Gebet. Aber ein gutes Gebet, ihr Lieben. Wenn es richtig verstanden, richtig begriffen wird. Ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, heißt es in Römer 8, Vers 15 und 16. Der Heilige Geist gibt hier drinnen die Gewissheit, ja, wir sind Kinder Gottes. Und wenn wir Kinder Gottes sind, Leute, dann ist Gott unser Vater. Da dürfen wir staunen, da dürfen wir dankbar sein. Ich sagte eben, der Herr Jesus hat seinen Jüngern, das heißt also auch uns, dem Vater offenbart. Das ist wahr. Einmal kommt Philippus zum Herrn Jesus und sagt, Herr, zeige uns den Vater, dann genügt uns. Irgendwie hat er immer noch so Skrupel oder Zweifel, ich weiß es nicht. Da sagt er, zeig uns den Vater. Dann sagt er, Jesus, so lange bin ich bei euch, Philippus, und du kennst mich nicht. Klar kenne ich dich. Aber er fährt fort, wer mich sieht, sieht den Vater. Es gibt ein schönes Lied, da heißt es, Gottes Sohn, anbeten schauen wir in dir des Vaters Bild. Wenn wir Jesus anschauen, sehen wir den Vater. Wenn wir wissen wollen, wie der Vater ist, dann müssen wir wissen, wie Jesus ist. Umgekehrt, wenn wir unseren Herrn Jesus verstehen wollen, dann müssen wir den Vater anschauen. Mit aufgedecktem Angesicht, heißt es in 2. Korinther 3, Vers 18, schauen wir die Herrlichkeit des Herrn an. Kennst du das? Oder gehen die Gebete viel zu schnell vorbei? Viele Christen haben das Problem, und ich gehöre zu diesen, dass ich oft viel zu schnell Amen sage. Gott wollte sich mir zeigen, wollte sich vorstellen, wollte mir Trost und Kraft und Korrektur geben. Und ich habe schon Amen gesagt. Manchmal denke ich, das ist so wie bei der Telefonauskunft. Die gab es ja früher, gibt es heute übrigens noch Telefonauskunft. Da ruft jemand die Telefonauskunft an und sagte, guten Tag, ich hätte gerne eine Telefonnummer von, und dann sagt er einen Namen, Franz Josef Wittrock in Papenburg, und dann legt er den Hörer auf. Amen. Herr, zeige mir deinen Weg, wie soll ich mich verhalten, gib mir doch Antwort, ich brauche jetzt eine Antwort. Amen. Der wollte gerade sagen, ne? Geschwister, das ist ein echtes Problem. Vater, Vater. Und dann darf ich mich bei meinem Vater ausruhen. Dann darf ich zu ihm kommen und muss nicht immer so viel reden. Stille sein, hören, mich einfach lieb haben lassen von meinem Vater. Im Alten Testament war diese bei den Propheten. Ja, bei den Propheten, da war diese Erkenntnis auch schon irgendwie da. So schreibt Jesaja 63, Vers 1, denn du bist unser Vater, und da meint er Gott, denn du bist unser Vater, denn Abraham weiß nichts von uns. Sie sagten doch, wir sind Abrahams Kinder, nicht? Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser von alters her, das ist dein Name. Da sagt der Prophet, Gott, du bist unser Vater. Verstanden hat man es damals noch nicht. Da brauchte man den Geist der Sohnschaft in unseren Herzen. Und durch den können wir aber Vater sagen. Aber Gott ist nicht nur unser Vater. Nein, ich muss es so sein, damit wir es gut verstehen. Gott ist nicht nur mein Vater und dein Vater. Gott ist unser Vater. Und das heißt, dass wir Geschwister sind. Wir haben alle einen Vater. Und das ist Gott. Alle, die sich im Mühlenweg 2 versammeln. Unsinn, nicht? Alle, die aus Gott geboren sind, sind Kinder Gottes und sagen unser Vater. Und das sind nicht verschiedene Väter. Es gibt keinen katholischen, keinen evangelischen, baptistischen, weiß ich was, Vater. Es gibt nur einen Gott und Vater. Und alle, die ihn als Vater anrufen, sind Brüder und Schwestern. Auch wenn uns das vielleicht nicht passt, die doch nicht. Die haben doch eine ganz falsche Erkenntnis über die Entrückung oder über die Taufe oder weiß ich was. Nicht? Du, wenn sie Gottes Kinder sind, dann sind sie unsere Brüder und Schwestern, weil sie den gleichen Vater haben. Und Ablehnung passt nicht in eine Familie. Stell dir mal vor, eine Familie, ich hatte 6 Kinder, hab sie immer noch, Gott sei Dank, aber ich hatte 6 Kinder am Tisch sitzen. Und wenn da 2 sich nicht grün waren, sich nicht mochten, das war für die ganze Sippschaft belastend. Ne? Dann haben die Eltern schnellstens versucht, die Uneinigkeit aufzulösen und wieder Frieden zu stiften. Wie beschämend ist es für uns als Gotteskinder, dass es so viel Trennungen gibt, so viel Spaltungen. Der macht das verkehrt und der macht das verkehrt. Manche sagen, wir haben eigentlich ja gar nichts auszusetzen. Das ist einfach Tradition, dass wir uns abkapseln. Das ist halt so. Aber das ist schlimm. Wenn uns unsere muslimischen Mitbürger sagen, werdet ihr erst mal einig, was ihr glaubt, ihr Christen, und dann könnt ihr uns das ja mal erzählen. Das ist schlimm, nicht? Nein, es gibt nur einen Vater. Gott. Und alle, die aus ihm geboren sind, sind seine Kinder. Und wenn wir uns nicht einig sind in Lehrfragen, dann sollen wir machen wie die Leute in Beröa, von denen es heißt, sie forschten täglich in der Schrift. Sie haben versucht herauszubekommen, ob es so ist oder so ist, wie der sagt oder wie der sagt. Und dann haben sie unter Gebet und Fasten und Flehen das Wort studiert und sind einig geworden, haben es verstanden. Es ist nicht das Schicksal, ja, es gibt halt so viel verschiedene Erkenntnisse. Das stimmt, aber es muss nicht so bleiben. Wir können uns auch eins werden. Ich denke an das Ereignis in Herrnhut 1737, wo wirklich extrem unterschiedliche Glaubensrichtungen unter einem Dach versammelt waren. Das waren nämlich lauter Glaubensflüchtlinge. Das waren Reformierte, Lutheraner, das waren Hussiten, das Schwenkfeldianer und alte Bogomilenreste. All das war da noch in Herrnhut, weil der Graf Zinzendorf ihnen Asyl gewährt hat. Aber einig waren die sich nicht, die haben sich bekämpft. Deine Tauferkenntnis ist falsch, deine Eschatologie, also die Lehre von der Wiederkunft Jesu, das ist ja eine Malheur. Das ist ganz anders. Und sie haben sich gegenseitig nicht angeguckt zum Teil. bis es ihnen zu einer solchen Last wurde, zu einer solchen Not wurde, dass sie Buße taten. Und sagten, Herr, es gibt doch nur ein Gotteswort. Es gibt doch nicht verschiedene Wahrheiten. Es gibt doch nur eine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Der Fehler liegt doch bei uns, dass wir es lückenhaft und zum Teil falsch verstehen. Wir haben Buße getan. Und dann hat Gott Einheit geschenkt. Kommt dieses schöne Lied, Herz und Herz vereint zusammen. Ne? Das haben sie da gesungen, dann, ne? Haben sich gefreut. Sie hatten einen Vater. Meine Brüder und Schwestern, wir haben einen Vater. Das einen kann man verschieden betonen. Wir haben einen Vater oder wir haben einen Vater. Wir, Gottes heiliges Volk, die Gemeinschaft der Heiligen, Kinder eines Vaters. Du, und wenn ich Vater bin und ich sehe, dass sie der eine dem anderen die Nase blau haut, dann gehe ich dazwischen. Im Römerbrief im 8. Kapitel heißt es, wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Das ist ein berechtigtes Statement. Wenn Gott für uns ist, will ich mal den sehen, der uns etwas antun kann. Aber wenn ich gegen meinen Bruder bin, dann ist Gott nicht für mich, dann ist Gott gegen mich. Dann darf ich diesen Ausspruch mal umdrehen, wenn Gott gegen mich ist, wer kann mir dann noch helfen, ne? Und deswegen sieht es doch oft so traurig bei uns aus, so kraftlos. Unser Zeugnis ist so ohne Echo, ohne dass irgendetwas passiert. Lass uns doch an der Stelle Buße tun, zurückkehren zu Gott, unserem herrlichen Vater. Vater, vergib, dass wir deine Kinder verachtet haben, dass wir mit unserer Erkenntnis, die vielleicht wirklich besser ist, das bestreitet man ja gar nicht. Aber dass ich deine geliebten Kinder missachtet habe, das ist schlimm. Gott ist Vater, Gott ist unser Vater, Gott ist mein Vater. Und Gott ist Vater, ich habe hier mal ausgeschrieben, alle Bibelstellen stehen in eurem Zettel, wo Gottes Vaterschaft beschrieben wird. Er ist der Vater der Erbarmungen, heißt es in 2. Korinther 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Er ist der Vater der Erbarmungen. Aus ihm kommen alle Erbarmungen hervor, alle nötigen, alle möglichen Erbarmungen. Brauchst du Erbarmung? Bei Gott ist Erbarmung. Er ist der Vater der Erbarmung. Er ist der Vater der Ewigkeit. Jesaja 9, Vers 5. Werden die Namen des Sohnes aufgezählt. Und einer davon heißt Vater der Ewigkeit. Er ist der Vater der Geister, ja. Nicht nur der Vater von Menschen, die aus Gott geboren sind, sondern der Vater der Geister. Das ist doch ein großes Wort. Er ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus, natürlich. Er ist der Vater der Weisen. Nicht der Weisen der Schlauen, das ist hier nicht gemeint. Der Vater derer, die keinen Vater haben. Schön, ne? Wenn du traurig bist und deinen Vater vermisst, geh zu deinem Gott, der ist der Vater der Weisen. Er sagt, du, ich verstehe deine Not, aber ich bin doch da. Ich will dich doch trösten und aufbauen. Ich bin dein Vater. Und dieser Vater der Weisen ist zugleich auch nach Epheser 1, Vers 17 der Vater der Herrlichkeit. Der Vater der Herrlichkeit. Mann, nicht? Alles, was Herrliches ist, kommt von Gott und ist aus Gott. Und was nicht aus Gott kommt und was nicht von Gott kommt, ist auch nicht herrlich. Ihr könnt es noch so schön bunt einmalen und so künstlerisch veredeln. Gott ist der Vater der Herrlichkeit. Und Gott ist der Vater, das Vorbild jeder Vaterschaft. Da heißt es in Epheser 3, 14, 15, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Familie in den Himmel und auf Erden benannt wird. Das heißt, jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird. Er ist das Vorbild und das Urbild vom Vater sein. Also nicht unser Vaterbild, das wir uns von Gott machen, ändert sich je nachdem, was für ein Vater wir gehabt haben, was für Erfahrungen mit Vater wir gemacht haben, sondern umgekehrt. Die Väter sollten, müssen Maß nehmen an der Vaterschaft Gottes, an der Liebe Gottes, an der Fürsorge Gottes, an der Treue Gottes. Wenn ihr betet, so spricht unser Vater in den Himmel. Was für eine Freude, was für ein Glück. Wir müssen jetzt noch viel Zeit haben. Ich lese nur noch die nächsten Satzteile vor. Geheiligt werde dein Name. Geheiligt. Geheiligt heißt separiert, abgesondert. Das sind die vielen Namen, die Bedeutung haben. Ein neuer amerikanischer Präsident und Putin in Russland und wie heißen die großen Namen in dieser Welt? Das ist auf der einen Seite. Und dann ist da der eine Name. Der Name über jeden Namen, der Name unseres Gottes. Geheiligt sei dein Name. Das heißt, dass wir diesen Namen mit großer Ehrfurcht anbeten, nennen, verkündigen. Das heißt, dass wir keinen anderen Namen favorisieren, keinen anderen Namen neben oder über den Namen unseres Gottes stellen. Das heißt auch, dass wir, so wie es im zweiten Gebot nach Luther heißt, den Namen unseres Gottes nicht unnützlich führen. Um Gottes Willen oder was soll das? Wieso um Gottes Willen? Was heißt das eigentlich, nicht? Wenn du da genau drüber nachdenkst, ist das sogar gar keine gute Aussage. Den Namen unseres Gottes in Ehren halten, heilig halten. Im Volk Israel wurde der heilige Gottesname, wie Gott ihn dem Mose in 2. Mose 3 offenbart hat, nicht ausgesprochen. Die haben es immer umschrieben. Adonai. Adonai heißt Herr. Im Griechischen Kyrios, Herr. Wenn der Gottesname stand, auch der Herr Jesus, wenn er Bibeltexte vorlas, dann hat er da, wo der heilige Gottesname stand, in großem Respekt Kyrios oder Adonai gelesen. Herr, das war zu heilig. Und wir gehen oftmals doch ja, ein bisschen respektlos, nicht? Mit dem Namen Gottes um. Uns fallen oft andere Namen früher ein als Gott, als Gottes Name. Geheiligt werde dein Name heißt, dass immer zuerst Gott kommt. Da sagt der Jakobus in Jakobus 5, Vers 17, ist jemand unter euch krank? Selbstverständlich, so ruft er den Hausarzt an. Ne? Steht das da? Meine Brüder und Schwestern, dass uns doch zuerst Gott einfällt. Ich sage nichts gegen den Hausarzt, ganz gewiss nicht. Aber dass wir zuerst Gott anrufen. Er ist doch Nummer eins in unserem Leben, geheiligt. Werde dein Name. Ich möchte so gerne, dass wir von ihm alle Hilfe erwarten. Und bitte, dass wir es uns versagen, zu rebellieren gegen Gott. Ich höre das manchmal, wie kann Gott das zulassen? Wenn Gott gerecht ist, wie kann er? Meine Brüder und Schwestern, er kann, er ist Gott. Aber er ist unser Vater. Er ist der Vater der Erbarmungen, er ist der Vater der Herrlichkeit, er ist der Vater der Weisen, er ist mein Vater und er meint es gut mit mir. Ich verstehe so vieles nicht, du auch nicht, wir verstehen manches nicht. Aber so viel Vertrauen dürfen wir doch im Laufe der Zeit zu ihm haben, dass wir sagen, was Gott tut, das ist wohlgetan. Oder wie ich einmal ein Kind, kleines Kind sagen hörte, wie Vater das macht, ist es richtig. Das war nicht gut gewesen, was der Vater da gemacht hat. Aber das Kind wollte es einfach nicht wahrhaben, dass der Vater was falsch macht. Schön, ne? Bei Menschen ist das natürlich manchmal daneben. Aber wenn Gott unser Vater ist, dann dürfen wir sagen, Vater, wie du es machst, ist es richtig. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Ich möchte eigentlich noch viel weiter reden, aber ich werde es jetzt aufhören. Unsere Zeit ist ja auch begrenzt. Aber ich möchte doch noch einmal von Herzen bitten, lasst uns unser Verhältnis zu Gott, unserem Vater, wenn es nötig ist, erneuern. Das geschieht, indem wir Buße tun, indem wir zu ihm zurückkommen und sagen, Vater, ich habe bin viel nachgelaufen, habe vieles wichtiger gehalten. Dass du mein Vater bist, Gott, ist mir oft gar nicht bewusst gewesen. Ich will dich anbeten, ich will dich lieben. Du sollst alleine mein Gott und Vater sein. Lass uns beten. Gott, unser Vater, wir danken dir so von Herzen, dass du unser Vater bist. Dass du es nicht verschmähst, so kleine Leute wie wir sind, deine Kinder zu nennen, sondern dass du sie hoch zu Ehren bringst und ihnen großes Gut schenkst. Dein Geist, deine Kraft, deine Liebe, deine Freude, Reinigung und Heiligung und Vergebung in Christus, all das schenkst du uns und unendlich vieles mehr. Und bald werden wir in deiner Herrlichkeit sein, bei dir dein Angesicht schauen. Vater, was für eine Herrlichkeit, die du uns zubereitet hast, vorbereitet hast. Segne doch dein ganzes Volk. Herr, wir wollen, wenn wir schon sagen, dass wir nur einen Vater haben, dass wir nur eine Familie sind, dann wollen wir auch für dein ganzes Volk bitten. Der ganzen Welt, aber auch hier in Leer, in dem Ortsteil Loga, in dem wir jetzt gerade sind, sind ja auch viele, die dich lieb haben, die zu deinen Kindern gehören. Segne sie alle und gib uns allen eine große Freude an deinem Vaternamen. Amen.